Klaus Martens mit Happy Hour, 17 Uhr und 10 Minuten in der Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Und ihr ist jetzt auch im Prinzip Happy Hour, denn ich habe eine Autorin bei mir im Studio stehen, die uns informieren wird über ihr neuestes Werk Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Nele Polacek hat sich nochmal mit dem Land auseinandergesetzt, das sie aufnahm, als sie studieren wollte. Und sie war an den beiden großen Universitäten Oxford und Cambridge, zusammengefasst im schönen Wortspiel oder in der Wortschöpfung Oxbridge, die aber in England gang und gäbe auch, glaube ich, ist. Nele ist bei mir im Studio und wird uns nochmal erklären, wie es zu diesem Buch kam und ob das Buch nicht nur als Liebesbrief an England gelesen werden kann, sondern vielleicht auch als Analyse zum Thema Brexit. Denn da stecken einige Beobachtungen drin, die vielleicht zur Analyse funktionieren könnten. Zunächst mal sage ich herzlich willkommen bei Flux FM, Nele Polacek.
Freut mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Das Buch geht gleich los mit einem Outing quasi, in dem du beschreibst, dass du in den entscheidenden Tagen des Brexit-Referendums quasi so schizophrene Gefühle hattest, denn du wusstest auf der einen Seite, der Brexit kann nicht das Richtige sein für Großbritannien. Auf der anderen Seite hast du aber weniger Studiengebühren zurückbezahlen müssen wegen einer komischen Regelung. Die beinhaltete, dass du quasi in Euro zurückbezahltest, was du einst in Pfund ausgeliehen hattest. Erklär nochmal.
Naja, so halb. Ich hatte ein Stipendium aus Deutschland, das wurde Deutschland in Euro bezahlt, musste aber meine Studiengebühren in Oxford dann in Pfund bezahlen.
Ah, so rum. Mhm.
Und das heißt, der Wechselkurs war total entscheidend für mich. Und ich hatte dann eine App mir eingestellt, die bei einer bestimmten Untergrenze Bescheid sagt. Und die Grenze war total illusorisch. Also es war so der Gedanke, wenn jetzt die Zombie-Apokalypse kommt, dann sterbe ich wenigstens reich.
Ja.
Und deswegen hatte ich das eingestellt und habe dann am Abend vor dem Referendum gedacht, okay, überweise ich jetzt oder überweise ich nicht, weil ich hatte fast das Geld zusammen.
Mhm.
Und habe dann gedacht, ja, wenn sie jetzt aussteigen aus der EU, dann wird der Kurs ins Bodenlose fallen und meine Studienschulden werden sozusagen schwinden. Wenn sie drinnen bleiben, wird der Kurs sich stabilisieren und meine Schulden werden ein bisschen ja, höher werden. Und habe dann abends entschieden, nee, ich warte ab und habe sozusagen auf den Brexit gewettet, in dem Wissen, in der Hoffnung, dass ich die Wette verliere.
Ja.
Und bin dann morgens aufgewacht und kriege die Nachricht von der App, der Threshold, also die Grenze ist erreicht und erstmal so super große Freude, boah, geil, Geld gespart, mache die Überweisung und beim Überweisen denke ich, shit. Das heißt, es gibt einen Brexit.
Ja.
Und das war ein totaler Schockmoment, wo dann wirklich so meine ganze gute Laune durch Trauer und Schuld und Wut und alle schlechten Gefühle ersetzt wurde.
Ja, aber dieser Moment ist, finde ich, schon nochmal nacherzählenswert, weil der ganz gut beschreibt, dass man den Brexit aus philosophischen und politischen Gründen total schlecht finden kann. Aber es gibt so den einen persönlichen Moment, der so mit Finanzen zu tun hat, der einen dann kurz auch mal aufjubeln lässt.
Ja klar, ich meine, ich war jung und brauchte das Geld echt. Ja, also,
es ist ja auch, wir reden hier über 9.000 Pfund mindestens
im Jahr, genau. Mhm. Und dann plus Miete, plus Essen und England ist ja viel teurer als Deutschland. Also ich hatte echt Schulden, und war dann sehr froh für eine Sekunde, dass ich die dann wirklich nicht mehr hatte und dass ich sogar mit einem kleinen Plus rausgegangen bin.
Ja. Das wird im Buch auch deutlich. Du gehörst jetzt nicht zur klassischen Upper Class, der Weg nach Oxford und Cambridge schon geebnet wurde durch Kindheit und Privatschule, sondern hast dich da wirklich reingekämpft, auch mit mehreren Bewerbungen bist du da quasi reingeraten. Und der Grund dafür, dass du überhaupt dort studieren wolltest, war deine Liebe zum Roman aus der viktorianischen Ära in der englischen Literatur. Das war so dein Steckenpferd. Dafür hast du dich interessiert. Bist aber dann dort relativ schnell mit praktischen Arbeiten oder mit so Essay-Arbeiten konfrontiert worden und hast da, glaube ich, relativ viel gelernt, auch für dieses Buch. Und das finde ich ganz interessant, dass quasi deine Liebe zur englischen Literatur so ein Grund war, da hinzugehen, dass du dann aber nicht was ganz anderes gelernt hast, aber quasi in so eine andere Richtung auch quasi gedrängt wurdest von der Universität, beziehungsweise du hast das praktische Arbeiten und das Essay-Schreiben da gelernt, auf eine andere Art, als die du sie hier gelernt hättest. Hast du davon profitiert, dass du dich dazu entschlossen hast, nach England zu gehen, als Schriftstellerin?
Also auf jeden Fall. Also es war am Anfang total naiv. Ich habe einfach die englische Literatur, also nicht nur die Viktorianer, sondern ich liebe einfach die englische Literatur, weil die eben sehr flott, humorvoll, unterhaltsam und trotzdem klug ist. Also weil sie diese beiden Sachen verbindet. Und das war's, was mich gereizt hat, plus diese Welt, also dieses magische, Hogwarts-artige Oxbridge.
Mhm.
Und dann bin ich hingekommen und dachte, boah, jetzt kommst du ja an die Elite-Universität. Und hatte davor ein bisschen in Deutschland studiert und war dann total enttäuscht, weil in Deutschland lernt man Quellen, man lernt so richtig ordentlich das zu machen, man lernt dieses wissenschaftliche Handwerkszeug und dann kommst du dahin und keiner interessiert sich für deine Quellen. Im Gegenteil, wenn du richtig viele Quellen und richtig viel Literatur verwendest, sagen sie ja, ist nicht originell. Mhm. Ja, und dann wurde mir ganz viel, also ganz viel, worum es geht, ist es einen originellen, einen eigen, also einen selbstdenkenden Text. Also was einfach für sich steht, was klug ist, das muss auch nicht so wahnsinnig gut recherchiert sein. Ja. Es muss halt funkeln. Ja. Ja. Und ich glaube, was ich gelernt habe.
Ein Feuerwerk unter Wasser ist, glaube ich, das
Wort. Ein Feuerwerk unter Wasser hatte mir eine Kommilitonin gesagt und ich dachte, ey, was soll denn das heißen? Ja, was soll ein Feuerwerk unter Wasser heißen? Und ich glaube, am Ende habe ich es dann doch verstanden, was das bedeutet. Und fürs Deutsche, also fürs Schreiben, also ich glaube, das ist, ich bin davon geprägt. Also wenn ich dieses Buch angucke, dann sind das 14 Essays im Oxbridge-Stil.
Okay, alles klar. Das heißt aber, am Anfang warst du ein bisschen enttäuscht, wenn eine Kommilitonin von dir einen Text geschrieben hat, der ohne Quellenangaben funktioniert hat und hat dafür eine bessere Note bekommen.
Na klar, weißt du, du reißt dich irgendwie sonst wie, liest hoch und runter und bereitest dich total akribisch vor und dann kommt ja unoriginell und jemand anders, der keine einzige Quelle hat, wo du in Deutschland würde dir das Ding links und rechts um die Ohren gepfeffert werden und in Oxbridge ist das dann eine First, also eine 1-0.
Ja, aber das ist, wird ja dann auch später klar, da geht es dann nicht darum, dass man besonders fantasiereich quasi in so eine Arbeit einsteigt, sondern es geht schon auch irgendwann darum, dass man so viel Literaturverweise im Kopf hat, dass man quasi jetzt gar nicht mehr groß nach Quellen suchen muss, sondern dass man so im Kopf eine Art von Quellenangabe hat.
Naja, es geht darum, dass du sehr viele Sachen gut vernetzen kannst. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, Sekundärliteratur, also irgendwelche Wissenschaftler zu zitieren, sondern es geht darum, Primärtexte zu lesen, also wirklich ein wirklich großes Literaturwissen zu haben. Also die Engländer lesen ja auch viel, viel mehr. Wenn ich das vergleiche, in meinem Studium der Anglistik in Deutschland habe ich im gesamten Studium, ich glaube, 3 oder 4 Bücher lesen müssen. Mhm. Also ich habe mehr gelesen natürlich, aber die Pflicht war viel weniger. In Cambridge hatte ich eine Woche, da sagte mein Dozent zu mir, diese Woche lesen wir Dickens und ich sagte, was von Dickens? Und er sagte, alles. Und es war so ein, oh mein Gott. Und ich habe wirklich, also ich habe in diesem Jahr Cambridge so unglaublich viel lesen müssen und dann ging es in Oxford weiter und es war wirklich, es ist eine andere Welt, es ist eine andere Art zu studieren, es ist lesen, lesen, lesen.
Ja, und da geht es dann auch nicht darum, dass einer den Zauberberg von Thomas Mann bis ins letzte quasi kleine Komma zu analysieren, sondern dann geht es eher darum, über Thomas Mann was sagen zu können und die Mann-Familie, aber gleichzeitig da auch, also schon so tief drin zu sein, dass man da wirklich mitreden kann. Aber es geht nicht um das kleinste Detail.
Naja, es geht darum, dann auch zu sagen, ja, Thomas Mann, aber das hat natürlich Parallelen zu Ulysses, das hat natürlich Parallelen zu Proust und übrigens auch 14. Jahrhundert der Text, also sozusagen so ganz große Bögen auch zu schlagen und dann auf die Details zu gucken, aber mit dem Verweis auf alles andere.
Mhm. Jetzt haben wir uns ein bisschen auch mit der Literaturabteilung dieser beiden Unis beschäftigt. Lass uns ein bisschen Musik hören, um dann ein bisschen umzuschwenken auf die politische Ebene auch deines Buches, denn was allen schon klar war, glaube ich, vorher schon und was hier noch ein bisschen deutlicher wird, ist, dass ein Großteil der politischen Elite eben entweder in Oxford oder Cambridge gewesen ist und dass diese beiden Unis die Politik in England dolle mitprägen. Und da ist natürlich eine Frage, die aufkommt im Buch, wie können so vielleicht auch linksliberale Institutionen eigentlich so konservative Politiker ausspucken, einen nach dem anderen. Werden wir unter Umständen gleich erfahren. Zwischendurch Hefner mit The Day That Thatcher Dies. Auch Margaret Thatcher hat ein eigenes Kapitel. Im neuen Buch von Nele Polacek, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Wir quatschen gleich weiter über dieses Buch. Zwischendurch Hefner auf dem Plattenteller. Hefner, The Day That Thatcher Dies, mit Wicked Witches Dead, Zitat am Schluss. Ein Lied aus dem Zauberer von Oz, das nochmal in die Charts kam, wird hier quasi nochmal zitiert. Wann kam es in die Charts? Natürlich am Todestag von Margaret Thatcher. Wenn wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, denn Margaret Thatcher ist auch ein ganz gutes Beispiel für englische Politik, die konservativ um die Ecke kommt, die aber an so einer durchaus liberalen Universität entstanden ist. Und da sind wir, wie gesagt, mittendrin im Thema. Die Oxbridge-Universitäten sind sehr wichtig für die politische Elite in England. Ich glaube, über die Hälfte aller Leute.
75%.
Ja, das ist echt
das
viel.
Das ist echt heftig.
Ja, sind quasi dort ausgebildet worden. Woher kommt es, dass es so wichtig ist? Ist es eine Tradition, die hier fortgeführt wird? Und was hat das auch für Nachteile, wenn so zwei Institutionen quasi fast allein verantwortlich sind für die Ausbildung von politischen Eliten?
Es sind ja nicht nur die politischen Eliten, es ist ja noch viel krasser, es sind auch alle Schriftsteller, Comedians, Theaterregisseure, also es ist egal, wo du hinguckst, der Schlüssel zur Macht ist Oxbridge. Wenn du an die Spitze möchtest, dann musst du nach Oxbridge. dann kommt dazu, dass wer reinkommt ja auch schon vorselektiert ist. Also dass einfach Leute aus Eton und den Privatschulen viel bessere Chancen haben. Dass es, also ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die sagen, ja, der Vater meines Vaters hat schon hier studiert. Und warum bist du hier? Naja, weil der Vater meines Vaters war. Und dann hast du sozusagen schon, dann hast du schon Fuß drin.
Ja.
Und dann ist es so, dass es sehr viele extrem privilegierte Menschen gibt, die eben diesen Bildung, diesen klassischen Weg Eton, Oxbridge, Politikspitze, Führungsposition haben. Und die irgendwann aber denken, dass sie was geleistet haben. Also, dass sie sich das selber erarbeitet haben und darauf dann wahnsinnig stolz sind und auf alle herabblicken, die das nicht geleistet haben, weil sie nicht mehr verstehen, dass sie das eigentlich in die Wiege gelegt bekommen haben.
Du schreibst, dass sie sich quasi, dass sie stolz darauf sind, es geschafft zu haben, nicht wegen ihrer Privilegien, sondern trotz ihrer Privilegien. Das finde ich ganz interessant.
Ja, also dass du wirklich Leute hast, die sagen, naja, aber wir werden ja auch benachteiligt. Also dieses,
weil wir so privilegiert sind,
kriegen wir voll die Nachteile und mussten dann uns sonst wie reinkämpfen, was natürlich hanebüchener Unfug ist, weil wenn du die beste Schulausbildung der Welt hast, ja klar bist du dann gut in Universitätsauswahlgesprächen. Und wenn du dann erstmal in Oxbridge warst und in Oxbridge hast du extrem gute Tutorien, du hast Unterricht, also das muss man sich als Deutscher vorstellen. Ich hatte Seminare, da waren wir zu zweit, der Dozent und ich. Und das ist die normale Situation ist, man ist Einzelunterricht oder vielleicht mal zwei oder mal drei, wenn man das vergleicht, in Deutschland sitzen da 50 Leute im Seminarraum, ja. Und das heißt, du hast diese extrem gute Ausbildung, plus du hast lauter Clubs und Societies. Also wenn du mal Journalist werden willst, dann hast du halt schon die besten Uni-Zeitschriften. Und wenn du da warst, dann weißt du, okay, da kenne ich, dann habe ich schon das Netzwerk, ich habe die Kontakte.
Hast du auch mit David Cameron schon mal ein Interview gemacht, weil der mal um die Ecke kam?
Ja, David und Boris und wie sie alle heißen. Und dann war Mutter Teresa war da, als ich da. Also es kommen halt immer sonst was für Leute. Und du hast all diese Kontakte schon und du hast all diese Erfahrung schon. Und damit hast du natürlich einen Fuß in allen möglichen Türen und Fähigkeiten, die du sonst sehr schwer nur erwerben kannst. Das heißt, du hast Fähigkeiten und für die wirst du belohnt, aber natürlich auch für dein Netzwerk.
Und es werden ja auch andere Fähigkeiten und zum Teil ausgebildet als in deutschen Unis, das hatten wir ja vorhin schon, aber was ich zum Beispiel auch interessant fand, war dieser kleine Einwurf mit Theresa May, die in so einem Debattierclub mal darüber reden müsste, dass Sex viel wichtiger ist, guter Sex viel wichtiger sei als Erfolg, weil ihr das Thema so zugeschustert wurde und weil sie quasi mit Argumenten darüber sprechen musste, warum Sex wichtiger ist als Erfolg. Und das stellt man sich ja ganz witzig vor. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eben eine wahnsinnig gute Ausbildung ist, wenn es dann darum geht, mit Worten andere Leute von seiner Meinung zu überzeugen.
Na klar, also du hast diese Oxford Union, das ist der wichtigste Club, oder den Cambridge Union, und das sind Debattierclubs, und du kriegst eine Position, die musst du vertreten. Das heißt, du lernst etwas argumentativ zu belegen und ein Argument, eine Diskussion zu gewinnen zu einem Thema, an das du nicht glaubst.
Ja.
Das heißt, du kannst am Ende alle überzeugen, und zwar ohne selbst Überzeugungen haben zu müssen. Und ich finde, das sieht man sehr gut bei Boris Johnson.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Ja, der wahnsinnig gut argumentieren kann und funkelt in seinen Argumenten und alles richtig geil, aber er hat halt keine Überzeugungen.
Ja, Feuerwerk unter Wasser findet aber statt, aber man hat immer das Gefühl, sobald er sein Argument beendet hat, geht das auch sofort wieder aus. Ja. Also das ist so, das Leuchten in den Augen, hat man manchmal das Gefühl, hat wirklich damit zu tun, dass er gerade feststellt, dass er argumentativ jemandem was nahebringen kann, an das er selber nicht glaubt.
Genau, es ist so dieser Triumph, ist so keiner, wo du nicht mal dran glauben musst. Das ist sowas, und das kenne ich, das Gefühl, das hatte ich auch manchmal schon, und du musst dich dann sozusagen anhalten und sagen, Moment, nee, ich kann das Argument gewinnen, aber damit habe ich noch lange nicht recht.
Mhm.
Und das fehlt, und das siehst du ja auch, wenn du ins Unterhaus guckst, wie sie sich anbrüllen, ja, und dass es da jemanden geben muss, der regelmäßig, oder. Und das ist einfach eine andere Debattierkultur, mit der man sozusagen dominieren kann und ohne eigene Überzeugung.
Ja, und da sind wir jetzt schon fast wieder auch ein bisschen im Brexit-Thema drin, dass so Boris Johnson es durchaus schafft, vielleicht sowas zu verkaufen als besonders wertvoll, obwohl er unter Umständen selber nicht mal dran glaubt. Das ist vielleicht eine Geschichte, warum der Brexit funktionieren konnte, weil die Debatten mit Verve geführt werden. Mhm. Ein anderer Grund ist ja auch, dass der, das finde ich auch eine schöne Beobachtung, dass der britische Patriot, die britische Patriotin, die Wurzel allen Übels nicht beim Nachbarn sucht und nicht bei der englischen Institution, die quasi vielleicht auch für die Gesundheitsversorgung zuständig ist, sondern es sind immer Leute von außen, es sind immer Kräfte von außen, und das hat spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg funktioniert, als die Germans natürlich im Großen Krieg völlig zu Recht auch als das Böse betrachtet wurden. Du sagst aber, da gibt es jetzt durchaus eine Parallele auch zum Hass auf die EU oder zur Ablehnung der EU. Das ist quasi nicht das gleiche Tierchen, das hier quasi existiert, aber es ist schon so eine Parallele zwischen beiden.
Naja, es wird manchmal sogar als das gleiche Tierchen dargestellt. Also Boris Johnson hat gesagt, die EU ist wie Hitler mit anderen Mitteln. Mhm. Ja, was ja echt eine krasse Aussage ist. Die Engländer haben historisch einen Vorteil oder eine Andersartigkeit. Sie hatten nämlich im Krieg recht Und heute ist der 27. Januar, ja. Befreiung, kann man nochmal an Auschwitz erinnern. Also klar, die hatten eine andere Situation und sie haben da zusammengehalten. Und es war richtig, dass sie zusammengehalten haben. Und sie haben dieses Gefühl, wir haben den Blitzkrieg gemeinsam überstanden, auch indem wir uns nicht beschwert haben. Ja. Und danach gab es Nahrungsrationierungen und da wurde rationiert für Frauen und Kinder. Also da wussten die Männer, wir kriegen jetzt nichts oder wenig, damit Frauen und Kinder überleben können. Das heißt, da muss man seine Klappe halten, weil man tut es für das Vaterland, man tut es für die Frauen und für die Kinder und das ist moralisch richtig.
Wenn man sich da beschwert hätte, hätte man quasi die Frauen und die Kinder missachtet.
Für Engländer ist sozusagen, sich beschweren ist ein Verrat an eigentlich moralisch richtigen Dingen und deswegen haben sie diese Niemals-Beschwerhaltung und die ist total super, außer das, wogegen sie sich nicht beschweren, ist was, wogegen man sich beschweren müsste. Also das hat man bei den Studiengebühren gesehen. Ja. In Deutschland wurden sie eingeführt, in England wurden sie eingeführt. Die Engländer haben sich relativ wenig beschwert und sind jetzt bei 9.000 Pfund im Jahr. Mhm. In Deutschland haben wir Riesenradau gemacht, auch teilweise albern. Also ich habe dann auch damals, ich habe auch protestiert und gedacht, boah, wegen 500 Euro jetzt so ein Gewäß zu machen, ist auch irgendwie albern. Gott sei Dank haben wir es gemacht. Mhm. Wir haben keine Studiengebühren mehr.
Ja, und dass diese Klassen immer noch existieren in England, das ist ja auch was, was deutlich wird in deinem Buch. Das wäre ja auch unter Umständen nicht ganz so drastisch, wenn es eben keine Studiengebühren gegeben hätte ab den 90er Jahren.
Ja klar, also natürlich ist es heute so und ich kenne das von Freunden und Bekannten, wenn deine Eltern Millionen haben, dann denkst du über 9.000 Pfund im Jahr nicht nach. Wenn deine Eltern gerade so über die Runden kommen, dann sind 9.000 Pfund im Jahr, zu denen noch Miete und Lebensunterhalt kommt und du kannst ja währenddessen kein Geld verdienen, also du musst vertraglich zusichern, dass du während deines Studiums in Oxbridge nicht arbeiten wirst.
Oh wow.
Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Studenten in Deutschland jobben, darfst du nicht.
Krass.
Ja? Das heißt, es schließt natürlich Menschen, die nicht Millionen in der Familie haben, aus. Und dann gibt es irgendwelche Kredite, aber dann fängst du halt dein Erwachsenenleben auch verschuldet an.
Trotzdem hat man das Gefühl, du würdest da nochmal hingehen, nach Oxbridge.
Ja, würde ich.
Ja.
Also es war eine geile Zeit. Mhm. Und es ist, also ich, ganz vieles sehe ich kritisch, aber als Universitäten sind es tolle Universitäten, es sind auch wahnsinnig tolle Menschen. Es ist auch so, auch wenn der Brexit von dieser Oxbridge-Elite verzapft wurde, die Unis sind daran nicht schuld.
Ja, die sind auch dagegen.
Die sind total dagegen, über 70%. Also Oxford und Cambridge sind totale Remain-Hochburgen.
Ja.
Das sind, ich meine, Dozenten, das sind Akademiker, das sind intelligente, oft linke, progressive Menschen, auch super international. Also in meinem College, unter meinen Studenten waren über 50% keine Engländer.
Ja.
Das ist international, das ist schlau, das ist witzig, das hat ganz viele Vorteile. Es hat nur diesen einen Nachteil dieser schrecklichen Elite.
Ja, und über die Elite haben wir jetzt gar nicht ausführlich gesprochen. Das ist ja auch ein ganzes Kapitel, das den sogenannten Red Trousers nochmal quasi gewidmet wird. Das sind dann Leute, die wirklich über die Privatschulen und aus Familien, die schon seit Jahrhunderten gefühlt zur Elite gehören, die so nach Oxbridge kommen und sich da aber wirklich auch verhalten
wie die
Axt im Walde. Weil es einfach auch möglich ist. Also weil man quasi den Laden, wo man dann mit den Jungs einen trinken war, den kannst du auseinandernehmen. Einer von den Daddys bezahlt den Kram dann schon.
Genau so.
Und das ist ja auch eigentlich eine Mentalität, die durchaus auch in Richtung Brexit führen konnte. Darüber kann man in aller Ausführlichkeit nochmal mit dir sprechen. Am 30.01. in der Akazienbuchhandlung. Da gibt es nämlich eine Lesung aus dem Liebesbrief an England von Nele Polacek. Ein sehr ehrlicher Liebesbrief. Also wenn man frisch verliebt ist, schreibt man solche Liebesbriefe nicht. Das ist schon...
Ist schon Trennungsphase.
Ja, man war lange zusammen und es ist noch Liebe da.
Aber auch viel Wut.
Ja. Also, und das finde ich aber ganz schön, weil es ist ein ehrlicher Liebesbrief.
Ja.
Keiner, der von rosa Blümchen handelt. Am 30.01. ist in der Akazienbuchhandlung eine Lesung aus dem Buch, die Oxbridge Liebesbriefe an England. Wer da hingehen möchte, der kann uns jetzt anrufen unter 030 2000 9000, Berlin 2000 9000. Das ist die Nummer zum Glück. Und wer sagt, ich würde mich gerne auch durch dieses Buch durcharbeiten, der kann uns eine Mail schreiben an win@fluxfm.de mit dem Betreff Oxbridge. Dann wissen wir, um was es geht. Schreibt eure Adresse mit rein in die E-Mail, dann können wir euch ein signiertes Exemplar zuschicken. Ein signiertes Exemplar des neuen Buchs von Nele Polacek, Dear Oxbridge, ein Liebesbrief an England. Auch, obwohl es kein Brexit-Buch ist, zu lesen
ist nicht.
Als eine Analyse zum Teil zumindest zum Brexit. Wie konnte es so weit kommen? Nele Polacek klärt darüber auf in Dear Oxbridge. Wie gesagt, am 30.01. in der Akazienbuchhandlung die Lesung. Dafür anrufen 030 2000 9000. Und fürs Buch schreibt ihr eine Mail an win@fluxfm.de. Die Red Trousers haben wir nicht richtig besprochen. Auch Psychopharmaka ist nochmal ein eigenes Kapitel.
Ist auch nochmal ein Thema.
Ein Spitzenthema. Also sehr interessant auch, weil es da große Unterschiede gibt. In Deutschland und in England, was den Konsum von Psychopharmaka angeht und auch das Ansehen.
Naja, Engländer nehmen 6-mal mehr Psychopharmaka als wir. Es ist ganz einfach, die sind halt alle auf Drogen.
Ja, und da sagt aber auch dieses Gesundheitsministerium sagt, ja, da sind aber immer noch, das sind noch zu wenige.
Ja, es müssen immer noch mehr werden, ja.
Also auch da gibt es nochmal ein spannendes Kapitel zu. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um in aller Ausführlichkeit über das Buch zu sprechen, aber es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Vielen Dank, Nele, für deinen Besuch nochmal.
Hat mich gefreut.
Das Drogenthema habe ich jetzt auch nochmal angeschnitten, damit ich den letzten Song hier unterbringen kann. The Verve mit Drugs don't work, the drugs do work. Das ist nämlich bei Nele. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Spaß am 30. und bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.